Deutschlandfunk Kultur heute.
Im dritten Anlauf findet sie nun endlich statt, die Art Cologne, die älteste Kunstmesse der Welt. Dazu gleich ein Gespräch. Weitere Themen dieser Kultur-Heute-Ausgabe: eine Ausstellung zu Deutschen in Tschechien, der Entwurf des Architekten Daniel Liebeskind am Rande des Filmparks Babelsberg und ein Blick auf die Programmplanung der Theater. Mein Name ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Köln war vor ein paar Jahrzehnten zusammen mit Düsseldorf mal eine der weltweit wichtigsten Städte für zeitgenössische Kunst. Viele bekannte Künstler lebten und arbeiteten im Rheinland, ebenso wichtige Sammler. Dazu gab es eine große Dichte an Galerien. Auch wenn Köln heute nicht mehr diese zentrale Stellung als Kunststadt hat, auf der Art Cologne wollen sich die Galerien zeigen, meinte Direktor Daniel Hug im SWR. Rund 150 sind es dieses Jahr.
Die Art Cologne ist die wichtigste Kunstmesse im deutschsprachigen Raum. Deutschland ist unvergleichbar, also vielleicht mit den USA und jetzt mit China, mit der Zahl der kommerziellen Galerien, die aktiv sind in Deutschland. Wenn man denkt, wie viele, dass da im Durchschnitt eine Galerie zwischen 10 und 20 Künstler vertritt, das sind dann sehr viele Künstler.
Und auch die dürften froh sein, dass die Kunstmesse nach zwei Corona-bedingten Absagen nun zum ersten Mal seit April 2019 wieder stattfinden kann. Denn auch viele andere Kunstmessen fielen aus. Stefan Koldehoff hat den heutigen Tag auf der Art Cologne verbracht und ist jetzt zu uns ins Studio gekommen. Herr Koldehoff, die letzte Ausgabe war verzeichnet mit 57.000 Besuchern. Jetzt herrschen 3G-Regeln. Was hatten Sie für einen Eindruck heute, als Sie da durchgelaufen sind?
Also heute war es voll, aber das ist es am ersten Tag immer. Da dürfen ja nicht nur die JournalistInnen auf die Messe, sondern auch die ganz, ganz wichtigen Sammlerinnen und Sammler. Und die bekommen dann Freikarten und Parkkarten und noch ein Champagner ausgegeben. Und wenn sie ganz, 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 ganz wichtig sind, sogar noch einen eigenen Shuttle-Service. Und die vom Shuttle-Service haben mir heute erzählt, eigentlich hätten sie auch Samstag, Sonntag noch arbeiten sollen. Da wären sie jetzt aber wieder abgebucht worden, weil man damit rechnet, dass da dann eben doch nicht mehr so viele Leute kommen. Also man muss abwarten. Daniel Hug, der Direktor der Messe, hat übrigens auf der Pressekonferenz heute auf die Frage, wie es denn eigentlich nach diesem dreimaligen Verschieben der Messe finanziell geht, das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, die Aussage verweigert.
Aber dann können wir ja vielleicht uns mal um die Messe an sich kümmern. Ja. Wir haben in den letzten Tagen auch gesehen und gehört, auch in diesem Programm, dass bei Auktionen Rekordpreise für Bilder erzielt wurden. Vielleicht können wir das nochmal einordnen. Welche Rolle spielen eigentlich die Messen für den Kunstmarkt?
Also das Schöne an der Messe ist, dass sie dort alles bekommen. Von der Grafik bei einem kleinen Anbieter wie dem Salonverlag für 50 Euro bis hin zum in Öl übermalten Picasso-Druck, von ihm selbst übermalt und signiert, für 2 Millionen. Auch expressionistische Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner bei der Galerie Ketterer, da können sie siebenstellig für ausgeben. Es ist alles zu haben und das ist, glaube ich, das Wichtige, diese Marktplatzfunktion, dass da also nicht nur jemand schon vorsortiert hat, wie bei den Auktionen. Das ist nun wirklich das High-End-Segment des Kunstmarktes. Das haben wir ja tatsächlich gerade wieder mit Zuschlägen von 80, 90, 100 Millionen in den letzten beiden Wochen erlebt. Die Messe ist niederschwelliger. Sie ist eine Art Forum für den Austausch. Man kann sehen, was im Moment angeboten wird. Auch natürlich, was in den Ateliers produziert wird. Denn die Galerien, die dort vertreten sind, die sind natürlich in direktem Kontakt mit den KünstlerInnen. Also es ist neben dem Marktplatz auch ein ganz wichtiger Informationsort.
Jetzt ist das nicht irgendeine Messe. Das wird ja auch immer wieder betont. Mhm. 2,5 Jahre nach der letzten Art Cologne. Was merkt man denn von der Corona-Pandemie eigentlich?
Man merkt vor allen Dingen eine große Nervosität bei den Händlerinnen und Händlern. Das ist übrigens, glaube ich, nicht die wichtigste im deutschsprachigen Raum. Wie Herr Hug das vor dem O-Ton gesagt hat, da vergisst er die Art Basel. Die ist dann doch noch mal ein Stückchen wichtiger. Man merkt Nervosität, wie das denn alles so werden wird, was sich tatsächlich in der Zeit ins Digitale verschoben hat. Denn das hat gerade im Bereich der Auktionen deutlich spürbar stattgefunden. 40% neue Kundinnen angeblich, die jetzt digital Kunst kaufen bei den Auktionshäusern. Da wird sich zeigen, wie sich das auf die Messen auswirkt. Und wenn Sie an die Stände gucken und danach Pandemie suchen, dann war das eigentlich erstaunlich ruhig alles. Ich habe nichts gesehen, was explizit auf die Pandemie reagiert hätte. Ich habe eine sehr brave Messe gesehen. Ich habe eine Messe gesehen, die eigentlich sehr auf Nummer sicher setzt. Wenig diverse Kunst aus nicht-europäischen oder nicht-amerikanischen Ländern. Wenig Kunst von People of Color. Theater, wenig Vocal-Kunst, mit einer großen Ausnahme. Es gibt einen großen Boxring in der Halle 11.2 oben und da wird queere Kunst aus Ungarn, ausgerechnet aus Ungarn, vorgestellt von einer Initiative, die sich dafür einsetzt, auch in Form von Performances eben in diesem Ring. Das war so ein ganz klares politisches Statement, das da stattgefunden hat, aber ansonsten ganz viel Baselitz, ganz viel Pop-Art, ganz viel Buntes, Dekoratives, fast so, als wolle man darauf reagieren, dass wir uns alle gerade in unseren Wohnungen einigermaßen kuschelig einrichten.
Also mit anderen Worten, die Messe hält die Füße still und ist eher konservativ.
Naja, sie will halt eben auch Geld verdienen. Und wenn man sieht, dass weltweit am Kunstmarkt 9 Milliarden Dollar umgesetzt werden und davon gerade mal 2% auf den deutschen Kunstmarkt entfallen, dann kann man wahrscheinlich schon verstehen, dass die HändlerInnen da so ein bisschen nervös sind. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Wagemut gewünscht, ein bisschen mehr zeigen, nachdem das jetzt wieder möglich ist, was Kunst alles kann. Diesen anderen Blick auf die Welt, da wird man vielleicht noch ein Jährchen warten müssen.
Stefan Koldehoff über die Art Cologne, die nach 2,5 Jahren erstmals wieder stattfindet. Im tschechischen Ústí nad Labem, etwa 70 Kilometer südlich von Dresden, ist ab heute eine Ausstellung mit dem Titel Unsere Deutschen zu sehen. Es geht um die deutschsprachige Bevölkerung in Böhmen und Mähren, zu der zum Beispiel auch Franz Kafka gehörte. Deutsche in Tschechien, das ist aber auch eine Geschichte von vermeintlicher Überlegenheit den Slawen gegenüber, die im Nationalsozialismus seinen Höhepunkt fand. Eine Ausstellung also, die eine heikle Geschichte, auch mit Blick auf Vertreibung, ebenso wie kulturellen Austausch zeigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war schon vor Ort. Ab heute ist die Schau, die seit Jahren geplant wurde, nun auch für Besucher geöffnet. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis berichtet.
Unter einem Porträt von Tomáš Garrigue Masaryk sind sie zu finden. Die Worte, die der Ausstellung in Ústí ihren Titel und ihre These geben. Von unseren Deutschen, auf Tschechisch naši Němci, hat der Gründer und erste Präsident der Tschechoslowakei gesprochen. Wie er das gemeint hat, verdeutlicht ein Zitat unter dem Gemälde, auf das der Kurator Peter Koura hinweist.
Politicky je minorita německá nejdůležitější, její získání pro republiku usnadní všechny ostatní otázky minoritní.
Politisch ist die deutsche Minderheit die wichtigste. Ihre Gewinnung für die Republik wird alle anderen Minderheitenfragen erleichtern. In der jungen tschechoslowakischen Republik sind die rund 3 Millionen deutschsprachigen Bewohner, die in der Habsburger Monarchie lange den Ton angegeben haben, plötzlich eine Minderheit. Eine, die sich eingliedern muss. Eine, die nun den neuen Machthabern gehört, könnte man einwenden. Der Historiker Koura will mit dem Namen allerdings etwas anderes ausdrücken. Ich wünsche mir, dass sich die Besucher bewusst werden, dass die Deutschen zu unserer Geschichte gehören. Dass hier nicht nur Tschechen gelebt haben, sondern auch Deutsche und Juden, die einen großen Einfluss auf die Politik und Kultur der böhmischen Länder hatten. Das Konzept ist auch insofern ein Statement, als es nicht von unseren Sudetendeutschen ausgeht. Anders als das Sudetendeutsche Museum in München, das vor einem Jahr eröffnet wurde, schließt es die gesamte deutschsprachige Bevölkerung ein. Darunter Oskar Schindler oder Ferdinand Porsche, aber auch Egon Erwin Kisch, Bertha von Suttner und Franz Kafka. Vom jungen Juristen Kafka ist eine Bewerbung zu sehen. Unterschrieben hat der Prager Schriftsteller auch als František Kafka. Aus deutscher Sicht vielleicht eine Überraschung. Auch ans tschechische Publikum denkt Kurator Koura. Die Deutschen haben uns enorm bereichert. Das werden die meisten Besucher nicht wissen. Die Gründungsurkunde des Nationalmuseums in Prag wurde auf Deutsch geschrieben. Auch das Libretto unserer Nationaloper Libusche. Diese gemeinsame Geschichte vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg zeigt die multimediale Ausstellung in 20 Räumen auf 2 Etagen. Mit allen Banalitäten, Brüchen und Brutalitäten. Das lange Nebeneinander unterschiedlicher regionaler und sprachlicher Identitäten. Den aufkeimenden Nationalismus im 19. Jahrhundert. Die Erste Republik. Die Besetzung des Sudetengebiets, Nazi-Herrschaft und Holocaust. Den tschechoslowakischen Widerstand, die brutale Vergeltung und schließlich die Vertreibung. Ein Tabuthema in den Jahrzehnten der kommunistischen Herrschaft. In der Ausstellung haben wir einen Raum, ich nenne ihn den Raum der Scham, wo Filme über das Jahr 1945 laufen, zum Beispiel über den Todesmarsch der Deutschen aus Brünn. Das könnte Emotionen auslösen, sagt Koura. Aber wir zeigen auch die Gewalttaten der Deutschen. Mit großen Protesten aus dem rechten oder linken Lager rechnen die Ausstellungsmacher nicht. Vor 5 oder 10 Jahren wäre das womöglich noch anders gewesen. Seit 2006 hat eine lokale Initiative in Usti das Projekt geplant. Ähnlich lange wie das Sudetendeutsche Museum in München. Aber vor allem Fragen der Finanzierung haben die Eröffnung in der einst deutsch geprägten Industriestadt Aussig immer wieder verzögert. Seit der Vertreibung gilt die Region als abgehängt, erklärt der 43-jährige Historiker Koura. Seine Generation hat die Vertreibung der rund 3 Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder thematisiert. Sei es in Büchern, Filmen oder bei Gedenkmärschen. Und auch die deutsche Seite habe sich immer wieder bewegt. Der Verzicht der sudetendeutschen Landsmannschaft auf Restitutionsforderungen 2015 hat sehr geholfen, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu heilen. Die tschechische Gesellschaft ist bei der Versöhnung weder am Anfang noch am Ende, vielleicht in der Mitte. Das ist ein Prozess, der ständig weitergeht.
Marianne Allweis über die Ausstellung »Unsere Deutschen«, die ab heute in Ústí nad Labem zu sehen ist. Um Zukunft und Vergangenheit geht es auch beim nächsten Thema. In Potsdam wird das alte Preußen bzw. dessen Architektur rekonstruiert. Das historische Erbe, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs großflächig zerstört wurde, soll wieder auferstehen. Preußen steht allerdings auch für Militarismus, Obrigkeitsglaube und übersteigerten Nationalismus. Die Debatten um architektonische Planungen in der Stadt sind heftig. Der neueste Streit entzündet sich an einem modernen Hochhaus, das der amerikanische Architekt Daniel Liebeskind umsetzen soll, der unter anderem das Jüdische Museum in Berlin gebaut hat. Christoph Richter über Potsdamer Größenwahn.
Am Rand des geschichtsträchtigen Studio Babelsberg, wo Filmgrößen wie Murnau, Heiner Caro, Wes Anderson und Roman Polanski schon gedreht haben, an einer lauschigen Straßenkreuzung in Potsdam-Babelsberg soll ein gläserner Hochhauskomplex entstehen, die Media City Babelsberg. Der Entwurf dafür kommt vom US-Star-Architekt Daniel Liebeskind. Von oben sollen die 5 abgerundeten Gebäude an aufgetürmte Filmrollen und Kameralinsen erinnern. Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert ist begeistert.
Ich freue mich, Potsdam bekommt eine neue Landmarke, Potsdam bekommt moderne Architektur und der Mix der architektonischen Epochen in Potsdam wird um ein weiteres Highlight reicher und darauf freue ich mich.
Die geplanten Bauten sind eine massige Melange aus Beton und Glas und sollen 61 Meter in den Babelsberger Himmel ragen. Die Handschrift von Liebeskind ist deutlich zu erkennen und der Entwurf erinnert ein wenig an Ground Zero in Manhattan. Das passe mitnichten in die dörfliche Idylle von Potsdam-Babelsberg, sagt kopfschüttelnd Saskia Hünecke. Sie lebt seit 1972 in Potsdam, ist Kunsthistorikerin und die Grünen-Fraktionschefin in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung.
Nun bin ich nicht gegen Veränderungen, aber die Verhältnismäßigkeit scheint mir erheblich gestört.
Bisher dürfen in Babelsberg nur Bauten mit einer Höhe von bis zu 22 Metern stehen. Jetzt geht man mal kurzerhand aufs Dreifache an der Höhe. Kommunalpolitikerin Hünecke ist wenig amüsiert, eher erschrocken über die großfahrenden Pläne von Liebeskind.
Ich bin noch total glücklich, in Potsdam in einer Stadt zu leben, eben die keine Großstadt ist. Ich lebe ja nicht am Potsdamer Platz und das mit Absicht. Und deshalb wundere ich mich über die Selbstverständlichkeit, mit der dieses Vorhaben so hochgelobt wird.
Der Entwurf passe nicht in die Zeit, weil Flächen mit wenig Grün großflächig versiegelt würden, sagt Hünecke noch. Der Potsdamer Architekt Oliver Jamme vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten erinnert an den Appell von Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der kürzlich die Substitution von Stahlbeton durch organische Baustoffe gefordert habe. Doch davon sei wenig zu sehen, sagt Jamme.
Das ist ein Baukörper, der nicht nachhaltig gedacht ist. Und es geht eben auch um eine andere Konstruktion, also um Hybridbauten, um Holz, um Werkstoffe, die wir entwickeln müssen, um eben nicht mehr so viel Stahl und Zement zu verbrauchen. Und das vermisse ich, erkenne ich gar nicht.
Deutlich wird, der Turmbau zu Babelsberg hat nicht nur Fans. Architekt Daniel Liebeskind kann mit den Entgegnungen wenig anfangen, sieht in seinem Entwurf nichts Überladenes, nichts Pompöses.
Da ist nichts Bombastisches. Das ist sehr sensibel und sinnvoll entwickelt. Der Entwurf bringt Menschen zusammen und ist eine Antwort auf die Kreativität des Standortes Babelsberg.
Auch der Vorsitzende des Bauausschusses im Potsdamer Rathaus, Wieland Niekisch, CDU, kann mit den Bedenken der Kritiker wenig anfangen. Ganz im Gegenteil, die Liebeskindpläne passten gut nach Babelsberg, sagt er.
Ich kenne auch diese sehr, sehr schöne Ergänzung des Militärhistorischen Museums in Dresden. Das ist sehr gelungen. Also ich habe mit dieser Architektur nicht immer so viel zu tun. Aber was den Standort betrifft und an dieser Stelle, das habe ich sehr interessiert aufgenommen, wie auch sehr, sehr viele Stadtverordnetenkolleginnen und Kollegen.
Die Stadtverordneten müssen nun über den Entwurf beraten, auch weil der städtische Bebauungsplan geändert werden müsse. Letztlich soll der Hochhauskomplex komplett ohne öffentliche Mittel allein durch den Berliner Immobilienentwickler KW Development finanziert werden. Veranschlagte Kosten 300 Millionen Euro. Auf einer Geschossfläche von 94.000 Quadratmetern sollen etwa 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Wenn alles nach Plan läuft, sagt der Investor, dann soll der Gebäudekomplex 2026 stehen. Schwer vorstellbar, auch weil der Gegenwind groß ist. Mehr noch, derzeit scheint es völlig unwahrscheinlich, dass die Liebeskindpläne so umgesetzt werden, wie sie letzte Woche vorgestellt wurden.
Christoph Richter über die Hochhauspläne von Daniel Liebeskind für Potsdam. Vom Größenwahn zum Kleinbürgertum, das ist nämlich oft das Personal in Stücken des britischen Dramatikers Simon Stevens. Menschen in prekären Verhältnissen ohne Perspektive. Sein neuestes Stück heißt Am Ende Licht und hatte gerade am Stuttgarter Staatstheater Premiere, inszeniert von Elmar Görden, der in den 1990er Jahren in Stuttgart Hausregisseur war. Seine Rückkehr fällt nun in eine Phase, in der es weniger um neue Theaterformen geht, als vielmehr um die großen gesellschaftspolitischen Fragen, um Klimawandel und die Zukunft Europas zum Beispiel. Eine Tendenz, die auch an anderen Bühnen zu beobachten ist. Christian Gampert war in Stuttgart.
Politaktivismus aller Orten. Es geht im Theater jetzt in der Hauptsache um MeToo, Migration und Klimakrise. Und um Europa und Covid natürlich. Gerade aus dem Corona-Schlaf erwacht und von neuen Einschränkungen bedroht, wollen die subventionierten Häuser unbedingt ihre Wichtigkeit unter Beweis stellen. Ständig befragt man Experten oder bezieht Stellung zu politischen Fragen. An den Münchner Kammerspielen macht man sich Gedanken über Roboter als Pflegekräfte und kritisiert das patriarchale Geschlechtermodell. In Mannheim veranstaltet man ein Themenwochenende zur postmigrantischen Geschichte und will die Konzepte von Mann und Frau auflösen. Das Schauspiel Stuttgart dagegen hat mit viel Tamtam einen europäischen Dramatiker-Innenpreis vergeben an den libanesischen Autor Wajdi Mouawad und stellt die Klimapolitik vor Gericht. Ökozid heißt die Verhandlung, in der 31 Klägerstaaten des globalen Südens gegen die Bundesrepublik Deutschland klagen. Dabei lief der gleichnamige Film von Andres Feil schon im Fernsehen. Wenn in Stuttgart zufällig richtiges Theater gespielt wird, muss man sich auf Hausmannskost einstellen. Das neue Stück des englischen Dramatikers Simon Stevens verfolgt diverse Stränge einer Familiengeschichte. Allerdings ist der Autor ungeheuer redselig und pinselt die Episoden aus, bis alles dreimal gesagt ist. Ausgangspunkt ist der Tod von Christine, Alkoholikerin, Mutter von drei Kindern, die im Supermarkt beim Griff nach einer Wodkaflasche vom Gehirnschlag ereilt wird und die uns ihre letzten Gedanken ausufernd mitteilt.
In wenigen Minuten werde ich sterben. In dem Moment, in dem ich sterbe, werde ich wissen wollen, wo meine Kinder sind. Die sind über den ganzen Norden verteilt.
Silvana Krapatsch beginnt die Rolle eher verhalten und flüchtet dann immer wieder in die Exaltation. Sie steht dabei vor einem Schaufenster mit Tausenden von Gläsern, als wenn man dem Publikum den Alkoholismus per Schaubild erklären müsste. Die drei Kinder, die Christine aufsuchen will, leben alle in problematischen Verhältnissen. Und Simon Stevens zeigt die psychische Verlorenheit dieser gehobenen englischen Unterschicht so, dass es manchmal fast wehtun könnte. Lässt man die dialogischen Redundanzen des Stücks mal beiseite, bleiben zwei düstere Beziehungsschilderungen. Die großartige Nina Sievert spielt eine überforderte Alleinerziehende, die den zahlungsunfähigen, hilflosen Junkie-Vater ihres Kindes resigniert zur Rede stellt. Und die einmal mehr zentrale Katharina Hauter gibt eine perspektivlose, fahrige Lehrerin, die sich zu ihrem eigenen Erstaunen in eine Zufallsbekanntschaft verliebt und ihre Verzweiflung über den Selbstmordversuch ihrer Schwester offenbart.
Et hättest nur meinen Vater sehen sollen, als er sie im Krankenhaus hat liegen sehen. Heutzutage bringen sich doch ständig Leute um, oder? Das ist ja fast schon ein Klischee. Irgendwie weiß doch immer keiner, was kommt, oder? Und alle haben aber eine Heidenangst davor, aber keiner weiß, was kommt.
Regisseur Elmar Görden tendiert oft zum groben Strich und macht Bernard, den Vater dieser seltsamen Familie, schon dadurch unmöglich, dass er ihn ständig mit einer Chipstüte herumlaufen lässt. Der Schauspieler Klaus Rodewald ist dadurch arg eingeschränkt. Dabei darf er sich gleich mit zwei Frauen im Hotel zum Sex verabreden und ein leicht verunsichertes Angebertum demonstrieren. Schlimmer aber ist die Bühne, über die lauter silbrige Bälle rollen. Gestirne, Moleküle, Billardkugeln, Menschen und Schicksale, die aneinander stoßen. Diese platte Bedeutsamkeit ist fast so belehrend wie die Öko- und Polit-Shows, mit denen das deutsche Theater derzeit die Spielpläne füllt. Die Simon-Stevens-Premiere bot nur Inseln intensiven Spiels. Das ist aber immer noch besser als Gerichtsverhandlungen oder Themenabende wie an der Volkshochschule.
Christian Gampert über Simon Stevens' neuestes Stück, inszeniert von Elmar Görden am Staatstheater Stuttgart. Bei einem britisch-griechischen Spitzentreffen ging es gestern in London mal wieder um die sogenannten Elgin Marbles. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich.
None of my business, hat der britische Premierminister Boris Johnson sinngemäß seinem Amtskollegen aus Griechenland, Kyriakos Mitsotakis, gesagt. Die britische Regierung sei nicht zuständig für eine mögliche Rückgabe, so der Premier. Und er verwies auf das British Museum, wo die Marmorfiguren seit langem zu sehen sind. Der britische Botschafter im Osmanischen Reich, Lord Elgin, hatte sie Anfang des 19. Jahrhunderts auf der Akropolis abmontieren und nach London bringen lassen. Griechenland spricht von Diebstahl und fordert die Elgin Marbles zurück. Die britische Regierung also verweist ans Museum und das British Museum verweist auf einen Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 1816. Demzufolge sei der Erwerb der Skulpturen völlig legal gewesen. Nicht wirklich überraschend. In Zürich scheinen die Auseinandersetzungen um die Kunstsammlung des einstigen Waffenfabrikanten Emil Bühle, der auch mit den Nationalsozialisten kollaborierte, eine Eskalationsstufe weiter zu sein. Die Bilder der umstrittenen Sammlung sind seit einem Monat im Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses zu sehen. Wir haben in Kultur heute darüber berichtet. Stadt und Kanton Zürich geht die Provenienzforschung durch die Sammlungsstiftung nicht weit genug. Sie wollen die Ergebnisse von unabhängiger Seite nochmal prüfen lassen. Der Stiftungsdirektor Lukas Glor sagte daraufhin in einem Interview, wenn Stadt und Kanton so direkt in die Präsentation der Sammlung eingriffen, könne die Stiftung dies nicht mehr verantworten. Der Historiker Erich Keller kommentierte diese Abzugsdrohung im Programm von Deutschlandfunk Kultur und kam zu dem Schluss,
wenn sich jetzt zeigt, dass die Geschichte dieser Bilder, die ganzen Umstände, die zum Erwerb dieser Kunstsammlung geführt haben, dass die vielleicht doch nicht so gut erforscht worden sind und man dann aber diese Forschung ernst nimmt, dann muss man sagen, naja, dann wäre vielleicht ein Return to Sender erstmal die beste Möglichkeit, aus dem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen.
Erich Keller also sprach sich für eine vorübergehende Schließung und unabhängige Prüfung der Bühle-Sammlung aus. Man solle zudem für eine finanzielle Entschädigung der Opfernachkommen sorgen und am Ende genau entscheiden, welche Werke man noch guten Gewissens in der Öffentlichkeit ausstellen könne, so Keller. Apropos gutes Gewissen, ganz frische Nachrichten aus Düsseldorf. Dort ist nach langem juristischem Ringen der Weg frei für die Rückgabe des Gemäldes Die Füchse von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers. Auf mindestens 14 Millionen Euro ist der Wert des Bildes geschätzt worden. Die Stadt Düsseldorf und die Erbengemeinschaft hätten eine Rückgabevereinbarung getroffen, hieß es gerade. Und der Oberbürgermeister klopfte sich stellvertretend auf die Schulter. Als Landeshauptstadt Düsseldorf sei man seiner Verantwortung gerecht geworden. Der Programmkinoverband AG Kino verlangt Planbarkeit, Verlässlichkeit und ein klares kulturpolitisches Aufbruchssignal. Der Verbandsvorsitzende Christian Breuer kritisiert die Pläne, den Ländern erneut Lockdowns für Kulturveranstaltungen zu ermöglichen, während andere Lebensbereiche außen vor blieben. Breuer sagte, zahlreiche Studien hätten belegt, dass Kinos und Theater sichere Orte seien. Und verhältnismäßige Auflagen wie 2G+ oder gar erneute Schließungen wären für viele verhängnisvoll.
Maya Elmenreich mit den Kulturmeldungen. In Sachsen sind die Krankenhäuser wegen der hohen Corona-Infektionszahlen überlastet und Österreich meldet neue Höchstzahlen. Mehr in den Informationen im Am Abend mit Dirk Oliver Heckmann. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.